In manchen Nächten, wenn der Sturm von Westen kam, stöhnte das Haus wie ein Schiff, das in schwerer See hin und her geworfen wurde. Kreischend verbissen sich die Böen in den alten Mauern.
So klingen Hexen, wenn sie brennen.
Das Haus stöhnte, aber es würde nicht sinken.
Oder Kinder, wenn sie sich die Fingers klemmt.
Grüne Moosnester wucherten im Reet, nur am First war es durchgesackt. Vom Fachwerk der Fassade war die Farbe abgeblättert und die rohen Eichenstände steckten wie graue Knochen in den Mauern. Die Inschrift am Giebel war verwittert.
Det hus ist min und doch nicht min.
Und doch nicht min.
Den Normi kommt
net ob noch sehen.
Es war der erste plattdeutsche Satz, den Vera gelernt hatte, als sie an der Hand ihrer Mutter auf diesen Altländerhof gekommen war.
Wofür kommt denn noch von Jopolacken?
Altes Land. Hörspiel nach Motiven des gleichnamigen Romans von Dörte Hansen.
Veras Mutter hatte keinerlei Talent für die Opferrolle. Den verlausten Kopf erhoben, 300 Jahre ostpreußischen Familienstammbaum im Rücken, war Hildegard von Kampke in die eiskalte Gesindekammer neben der Diele gezogen.
Meine Tochter bräuchte dann bitte sehr etwas zu essen.
Und hatte Ida Eckhoff mit diesem Satz den Krieg erklärt. Und Ida, Altländerbäuerin in sechster Generation, Witwe und Mutter eines verwundeten Frontsoldaten, hatte sofort zurückgefeuert.
Von mir gibt das nix.
Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen, mein Ideal.
Wenn es dunkel wurde und im Haus alles ruhig war, habe ich mich durch die Diele nach draußen geschlichen und was zu essen gesucht.
Mama ist immer mit Äpfeln wiedergekommen und mit einem Becher Milch. Noch ganz warm von der Kuh.
Und Schweinespeck!
Von mir gibt es nix.
Aber Ida wusste, dass die Person jede Nacht in ihren Kuhstall ging.
Jichens, wenn Heffige denn kann, blang den Beker stellt, mut jubit mägen, ich hob noch die Hälfte an für Bigon.
Abends zog sie den Schlüssel für das Obstlager nicht mehr ab.
Von mir gibt es nix.
Und manchmal hat mir Oma Ida ein Ei gegeben, wenn ich die Diele gefegt hab.
Kannst du noch singen? Das ist gut. Da trifft es Breen oder ein Appelböhm.
De wat?
De Vogels. Und immer fein mit de Stücke ob den ohlen Potthauen hörst, dann verjochte sich.
Land der dunklen Wälder und kristallnen Seen. Über weite Felder lichte Wunder gehen.
Zwei Jahre später kam Idas Sohn Karl heim aus russischer Gefangenschaft. Die Wangen so hohl, als hätte er sie nach innen gesogen.
Dünn wie Jimme. Naja, hab doch noch eins dran, Gott sei Dank.
Karls rechtes Bein, steif wie ein Knüppel. Aber es hätte noch viel schlimmer kommen können.
Friedrich Mohasin Söhn ohne Armswetter kriegen. Die können dann sehen, wo er mit sin Hofchlor käm. Und Burfeindsin Paul und Heinrich, der wären beid fohlen.
Ida konnte froh sein, dass sie ihren einzigen Sohn in so gutem Zustand nach Hause gekriegt hatte. Und das andere...
Das Schrägen in den Nacht und morgens denn das natte Bett, das ist ja nix Ernstes.
Hatte Dr. Hauschild gesagt.
Das sind die Nerven, das giftig.
Und weißt du, Anne, das Konzept von Musimaus steht in Ottensen für anspruchsvolle Frühförderung. Ne? Das muss man professionell angehen. Ne? Und zieh doch wieder diesen Rock an, ja? Tust du mir die Liebe?
Na klar, Bernd.
Immer dran denken, es sind die Papas, die den Kurs bezahlen. Ne? So, genau. Setzt euch mal bitte alle im Kreis auf den Boden. Ne? Willkommen erstmal. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid.
Am schlimmsten sind die Schnuppertage.
Ja, einfach auf dem Fußboden.
Einmal im Halbjahr, ja, wenn die Dreijährigen mit ihren Eltern in den großen Übungsraum strömen und Bernd sein helles Jeanshemd trägt.
Anne?
Und dazu passend das Haargummi in Himmelblau.
Ist das auch Ihr erster Schnuppertag?
Anne, kannst du bitte mal eben die Jacken?
Nein, mein Achter. Ich unterrichte hier. Ach so, natürlich. Es ist alles so aufregend. Es ist ja wahnsinnig schwer, hier einen Platz zu bekommen. Aber jetzt sind wir richtig froh. Ne, Clara Finine? Sind wir froh? Magst du noch eine Reiswaffel?
Ja, im Grunde ist unser Konzept von Musi Maus, dass wir spielerisch mit ihren Kindern umgehen.
Bernds Mitarbeiter in der Musikschule sind eigentlich ausgebildete Musiklehrer oder Absolventen der Musikhochschule. Ich konnte also froh sein, dass ich den Job damals bekommen hatte. Mit meinem abgebrochenen Querflötenstudium.
Sind im Grunde musikalisch geboren. Das brauchen
Möchtest
wir nur
du da mal reinpusten, Schatz?
So weit kommt es noch.
Ihren ganz persönlichen
vielen Dank auch.
Ausdruck zu finden und durchaus auch Kontakt zu gleichaltrigen Kindern.
Ja, das hätte ich jetzt auch
und
nicht
ihren Eltern hüpfen zu lernen.
Wir besorgen dir selber also ein Tröte.
Die Kinder konnten nichts dafür, dass sie Clara, Feline oder Nepomuk hießen. Dass ihre Eltern sie wie Preispokale durch die Straßen von Ottensen trugen und von einer Frühförderungsmaßnahme zur nächsten schleppten. Wenn sie mit 3 Jahren in die Musimauskurse gebracht wurden, lutschten sie fröhlich an ihren Blockflöten und droschen auf Xylophone und Keyboards ein. Aber spätestens 8 Wochen später kamen ihre Eltern und baten um ein kleines Perspektivgespräch.
So, und jetzt dürfen alle Kinder sich aus der Mitte eine Triangel oder ein Klangholz holen. Sie kennen das Lied ganz bestimmt, ja? Und es war einmal ein Mädchen, das Mädchen, das hieß Anne. Die blies so gern Trompete auf der Kaffeekanne. Da flog sie, oh pardon, mit dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, 3-mal rum und hoch hinaus. Und da flog sie, oh pardon, ja, mit dem Besenstiel
Als im September die Äpfel reif wurden, saß Karl nur auf der Bank und rauchte. Ida Eckhoff konnte nicht auf Hildegard verzichten, die im Obsthof schuftete, bis der letzte Apfel vom Baum war.
Aus Preußen sind wir ja ganz andere Flächen gewohnt.
Die im Stall die Forke schwang wie ein Kerl und dabei Mozart-Arien sang, was die Kühe nicht beeindruckte.
Man, Karl, ob sie in Bankmuch dat gern hören.
Und Ida, die nicht geweint hatte, seit ihr Friedrich 8 Jahre vorher leblos wie ein Kreuz im Entwässerungsgraben trieb, stand am Küchenfenster und heulte, weil sie sah, wie Karl unter der Linde saß und lauschte.
Was wünschst du dir denn von der Großmama zu Weihnachten, mein Schatz? Leon?
Ich glaube, Leon muss darüber noch ein bisschen nachdenken, Mama.
Leon war noch nicht so gut im Telefonieren. Nickte den Hörer an oder schüttelte den Kopf. In der Kita bastelten sie gerade erst Laternen, aber naja. Ich hatte die Nummer meiner Mutter auf dem Display gesehen und trotzdem abgenommen.
Komm, Leon, gib mir mal den Hörer.
Ein Fehler. Immer wieder.
Hallo, Mama.
Anne, wie geht es dir? Ich höre sehr wenig.
Alles in Ordnung, Mama. Gut geht's mir.
Das ist schön. Mir geht es übrigens auch gut.
Ich hätte dich schon noch gefragt, Mama.
Was heißt das, alles in Ordnung? Heißt das, du hast endlich aufgehört bei dieser Klimperschule?
Nein, Mama, das heißt es nicht.
Hast du das wirklich nötig, Anne?
Jetzt hätte ich auflegen sollen. Normalerweise tat ich das an dieser Stelle.
Mama, hör endlich auf mit dem Scheiß.
Sag mal, wie redet?
Es ist nicht mein Problem, wenn dir mein Leben peinlich ist.
Du hattest alles, Anne.
Meine Mutter hatte auf ihre Musikkarriere verzichtet, als sie mit 21 schwanger wurde. Das jedenfalls war ihre Sicht der Dinge.
Marlene und Karriere, ach Jottchen.
Kein großes Opfer, stellte Großmutter Hildegard dann immer gerne klar.
Sagen wir, es war ein Öpferchen. Aber bei Anne bestand durchaus Hoffnung.
Mein erster Platz bei Jugend musiziert war irgendwann fast Routine. Ich musste schon einen ziemlich schlechten Tag haben, um auf Platz 2 oder gar 3 zu landen. Und dann zum 14. Geburtstag der eigene Flügel.
Ein Bechstein.
Gebraucht.
Viel zu groß für ihr Wohnzimmer.
Thomas, mein kleiner Bruder, war damals 7. Kam gerade in die 2. Klasse. 4 Wackelzähne. Komisch. Sowas weiß ich noch. Ich hatte ihm die ersten Stücke am Klavier gezeigt und er lernte schnell. Wir spielten bald vierhändig. Mit 8 Jahren hatte er mich eingeholt. Mit 9 war er der Bessere. Dann sein Vorspiel am Konservatorium, ein Gutachter, der Umfassung rang, die Eltern aus dem Häuschen. Ein Wunderkind hieß es.
Du hattest alles, Anne.
Ja. Erst alles und dann gar nichts mehr. Kein Mensch sah ein begabtes Kind, wenn ein begnadetes den Raum betrat.
Als der Winter kam, baute Karl einen Puppenwagen für die kleine Vera von Kampke. Und Weihnachten saß die hergelaufene Gräfin mit ihrem ewig hungrigen Kind zum ersten Mal an Ida Eckhoffs großem Esstisch in der Stube. Im Frühling, als es Kirschblüten schneite, spielte Karl Akkordeon auf seiner Bank und Hildegard setzte sich dazu. Und im Oktober, nach der Apfelernte, zog Ida Eckhoff auf ihr Altenteil und hatte eine Schwiegertochter, die sie achten konnte und hassen musste.
Det Hus ist mien und doch nicht mien. Der Nomi kommt, nennt auch noch sie.
Sie waren ebenbürtig. Sie lieferten sich schwere Schlachten in diesem Haus, das Ida nicht hergeben und Hildegard nicht mehr verlassen wollte.
Stille Nachen kann ich das heute noch hören.
Jetzt hast du mir den Goldrand, den Brief, den Schatten, ich nur tot.
Die jahrelange Schreierei, die Flüche, das Türenknallen, das Krachen der Kristallvasen und Goldrandtassen zogen in die Ritzen der Wände, setzten sich wie Staub auf Dielenbrettern und Deckenbalken ab.
Na, wer der Stalingrad zu Hus?
Es hatte sich herumgesprochen, dass bei Eckhoffs ziemlich oft die Wände wackelten.
Man wie Lührs wird auch nicht beter.
Hinnis Vater war in der Buddel. Man wusste nie, in welchem Zustand er nach Hause kam. Am besten war es, wenn er ganz leicht angetüdert war. Dann wollte er die Welt umarmen und küsste seine Frau.
2 Kö mehr und Stalingrad wird auch wie Lührs.
Vera sprach zu Hause nur das Nötigste. Man konnte mit dem Sprechen zu viel falsch machen. Ida redete mit ihr und Sohn Karl nur Plattdeutsch. Sie wusste, wie sehr Hildegard das hasste. Wenn Vera Plattdeutsch antwortete, durfte ihre Mutter es nicht hören. Und wenn sie Hochdeutsch antwortete, wandte sich Ida ab. Vera lernte, sich unsichtbar zu machen. Sie verschwand im Stall oder spielte auf dem Kornboden mit den Katzen, wenn im Haus mal wieder die Granaten flogen.
Wer das Stalingrad zu Hus?
Die Mütter von Hamburg-Ottensen haben es fast immer eilig. Sie schieben ihre Kinderwagen wie Kofferkulis, als wären sie Reisende auf einem Flughafen und müssten dringend ihre Gates erreichen, damit sie die Anschlussflüge nicht verpassen. Eine Zeit lang bin ich noch mitgerannt, zu den P-Kip- und Krabbel- und Babyschwimmterminen. Aber ich habe mich in diesen Gruppen so fremd und fehl am Platz gefühlt wie eine Atheistin im Gebetskreis. Christoph machte das überhaupt nichts aus, mit den Eltern und Kleinkindern Hand in Hand singend in einem Planschbecken auf und ab zu hüpfen.
Jetzt. Prost. Oh, auf das neue Buch. Du bist die beste Lektorin, die ich je hatte.
Christoph saß mit Carola immer in der Küche, wenn sie ein neues Buchprojekt besprachen. Die beste Lektorin, die er je gehabt hatte, sagte er immer.
Carola ist da.
Nee, komm, Leon, zieh erst die dreckigen Schuhe aus.
Carola, liest du mir ein Buch vor?
Sie saßen bei Weißwein und Tee.
Christoph, ich habe den Termin beim Kinderarzt vergessen.
Alles wie immer. Sie hatten diesmal nur nichts an.
Anne.
Leon, hör doch ein bisschen Musik in deinem Zimmer, ja?
Langes schwarzes Haar bis zu den Hüften, rot lackierte Fußnägel. Da saß Schneewittchen und hier stand Anne Kaffeekanne.
An einem kalten Morgen, kurz nach Veras 9. Geburtstag, ließ Hildegard den riesigen geschnitzten Eichenschrank, der 200 Jahre an seinem Platz gestanden hatte, von 6 Landarbeitern hinausschleppen, um Platz für ein Klavier zu schaffen.
Was ist das denn? Das giftet ja wohl nicht.
Ida Eckhoff verlor an diesem Morgen den letzten Rest an Selbstbeherrschung und schlug der Schwiegertochter 2-mal schallend ins Gesicht. Hildegard schlug gleich zurück. Dann packte sie die Koffer für ihr Kind und sich, zog ihren Mantel an und holte Karl.
Deine Mutter oder ich?
Und Karl mit seinem steifen Bein humpelte zu Ida in die Küche, setzte sich bei seiner Mutter an den Tisch. Sein Daumen strich über ihren Handrücken immer wieder, als wollte er die faltige Haut glatt streichen, und er sah sie nicht an, schaute nur aus dem Fenster. Und als er endlich etwas sagte, war er heiser. Dann fing er an zu weinen.
Ich kenn ihn nicht mehr, kennt.
Ihr Hoferbe Karl Eckhoff, stark und hoffnungsvoll, war im Krieg geblieben.
Es nackt mir die Schneeflocken und in den Nachen löppe vor der Russen weg.
Einen Pappkameraden hatten sie ihr zurückgebracht.
In Bein oder in Arm heb sie ihm nicht wegschoten. Aber so ziemlich ahns Anna.
Hildegard spielte ihr neues Klavier wie eine Stalinorgel. Und so konnte niemand hören, dass Ida in die Diele ging und sich den Hocker nahm, die Wäscheleine aus der Kammer holte und dann die Treppe hochging auf den Boden. Dass sie die Leine über einen Balken warf und gut befestigte, dass sie dann auf den Hocker stieg, den Knoten überprüfte und dass sie sprang.
Sie hat ihre alte Tracht angehabt. Das sah aus, als wenn sie in der Luft tanzt.
Du schiffst ins vorn Ecken Schapweg, was 200 Jahren sie im Platz dorn hätt. Und an Abend hangt denn ein Dod an Balken.
Hildegard wurde nicht friedlicher, als Ida Eckhoff unter der Erde war. Ihre Wut wechselte nur die Richtung, raste nun ungebremst auf Karl und Vera zu, die schief und schiefer wurden in dem ewigen Sturm, zwei windgeschorene Menschen. Vera wurde schließlich wieder gerade mit 14 Jahren, als ihre Mutter schwanger geworden war und wegging mit dem Vater ihrer kleinen Tochter, Veras Halbschwester, die Marlene hieß.
Und dass er mich mit Karl auf dem Hof trüch lädt, da wird das Vieh verkauft und das Land verpacht. Da können wir dann erstmal von leben.
Karl schenkte der adoptierten Vera seine alten Flinten, sein Fernglas und den Jägerrucksack. Und sie lernte das Schießen sehr schnell.
In der Schule, da nehmen die anderen sich allang für mich in Acht. Die wissen mit der Wiel, was passiert, wenn sie Polackenbalg zu mir sehen.
Sie legte am Mädchengymnasium in Stade ein Einzelabitur ab. Und Karl kam zu ihrer Abschlussfeier und saß mit seinem viel zu weiten Anzug fast gerade in der hohen Aula, als sie ihr Zeugnis überreicht bekam.
Christoph darf einfach aufhören, mich zu lieben. Er darf durch mich hindurchsehen, wenn ich mit ihm spreche. Und einfach aus meinem Leben spazieren. Solche Dinge passieren. Sie verstoßen gegen kein Gesetz. Aber ich mache mich strafbar, wenn ich Carola einen Zahn ausschlage oder ihren weißen Fiat demoliere. Schlimmer, ich mache mich lächerlich. Man wird nicht handgreiflich, wenn eine der zivilisierten, wohltemperierten Beziehungen in Hamburg-Ottensen beendet wird. Gegen Liebe ist man schließlich machtlos. Hey, es passiert einfach. Und wer verliebt ist, darf alles. Darf sich weiterentwickeln mit einer Lektorin, die wie Schneewittchen aussieht. Und die darf sich noch ein bisschen mehr lieben lassen dafür, dass sie das nie gewollt hat. Dass sie hofft, wir können irgendwann entspannt miteinander umgehen, weil ich wirklich eine ganz tolle Frau bin.
Anne. Ich werde immer für dich und Leon da sein.
Lange habe ich nach dem einen machtvollen Satz gesucht, der ihn treffen und versenken und ihm die Augen öffnen sollte.
Anne, wenn du was brauchst...
Aber Christoph liebt Carola. Was kann er dafür? Keine Chance, auf einer kraftvollen Wut durch die letzten gemeinsamen Tage zu reiten.
Anne, es tut mir...
Fass mich nicht an. Der Betrüger,
Mensch,
die Betrogene... Das Kofferpacken, das Bilder abnehmen, das Schreien, das Flüstern, das Weinen, die roten Augen, die blassen Gesichter.
Anne, jetzt besprechen wir das wie ganz zivilisierte Menschen.
Ja, genau.
Wir haben den Klassiker vom Lieben und Verlassen gespielt. Ein Drama aus Fertigteilen. Größer hatten wir es nicht.
Anne, bitte hör mir zu.
Christoph, lass es einfach sein, ja?
Aber ich war froh, dass ich rauskam aus dieser Wohnung, aus der Stadt, aus Ottensen.
Als Dr. Med Dent Vera Eckhoff fertig war mit ihrem Studium und endlich wieder nach Hause kam zu Karl und ihrem Hof, stand nebenan bei Lüers ein Kinderwagen in der Sonne. Hini hatte Land und Geld geheiratet und eine Frau, die wie ein zahmer Vogel war. Elisabeth Burfeind, alter Marschbauernadel, schmal, still und blond.
Was hast du denn da, Vera Eckhoff?
dann ihn ob die Töven gehört.
Es gab für Vera keinen richtigen. Sie suchte keinen. Sie wollte auch nicht gefunden werden von einem Mann, der sie hier weggezogen hätte aus diesem großen, kalten Haus, an dem sie klammerte wie Moos. Sie war auf Ida Eckhoffs Hof gespült worden wie ein Ertrinkender auf eine Insel. Um sie herum war immer noch das Meer und Vera hatte Angst vor diesem Wasser. Sie musste bleiben auf ihrer Insel, auf diesem Hof, wo sie zwar keine Wurzeln schlagen konnte, aber doch festwachsen an den Steinen wie eine Flechte oder ein Moos. Nicht gedeihen, nicht blühen, nur bleiben.
Ich weiß nicht, wo viel Menschen hier erlebt hat. Neigen oder Teigen gen Ratschauen. Hochtiden hebt sie hier viert. Kindertücht, Bohren verloren, die Doden abbört, ob das a Dale, wo dat jümmer trecken deit.
Junge Frauen waren in ihren Hochzeitskleidern in das Haus gekommen, durch die Brauttür, und hatten es in ihren Särgen wieder verlassen. Durch dieselbe schmale Tür, die außen keine Klinke hatte, die nur geöffnet wurde beim Heiraten und beim Sterben.
Mi hätt jümmer frist in det Hus, nicht bloß an Anfang. Was wie in de Kormer für Gesinn blang de grauten Dälen, die erwohnt hebt. An wiedsten weg von den warmen Herd.
Sie hatte sich mit der Kälte längst angefreundet. Die Kälte hielt sie wach.
Das Hus ist nicht für Menschen baut, die dat warm und kommodig hemmen wollt. Ein drauf sich nicht bangmucken laden von dissen Koloss. Dann ist das mit Peer und Hun. Wenn du flau bist, denn traffst du dat nicht wiesen.
Die alten Stimmen raunten ihr Befehle zu, die Vera nicht verstand. Sie sprachen schlecht von ihr und schienen über sie zu lachen.
In männig Nachen höre ich, ob den ohlen Kornböhm an den Dachbalken in Tau gnaschen, als wenn da was vore dann hangen deit.
Abends, wenn es dunkel wurde, ließ Vera ihre Hunde in die Küche. Dann saßen sie zu dritt, als wachten sie bei einem Kranken.
Es dauerte nicht lang, bis die Kleiderkisten und Bücherkartons, mein Fahrrad, Leons Laufrad, die große Spielzeugtonne und die Zimmerlinde im gemieteten Transporter verstaut waren.
Das ist der Elbtunnel.
Wir fuhren Richtung Finkenwerder. Und Leon fand es toll, vorne in einem LKW zu sitzen. Mit meinen Eltern bin ich zur Kirchenzeit oft ins alte Land gefahren. Wir haben nie an den Hofläden oder den kleinen Straßenständen gehalten.
Kirschen kaufe ich nicht. Die haben wir selbst.
Marlene wollte aber auch nicht wahrhaben, dass die Bäume auf dem Hof der Eckhoffs gar nicht ihre waren. Tante Vera hatte den Hof nun mal geerbt und wir waren in dem großen alten Bauernhaus nicht mehr als Gäste.
Na, wollt ihr bei der Erntehölber spälen?
Kann ich eine Pommes?
Weißt du was? Im Winter war ich noch nie hier gewesen.
Das ist eine richtig gute Idee.
Obstbäume, die wie Soldaten in der schweren Erde standen. Kahle Regimenter in endlosen Reihen. Große Greifvögel hockten in den Ästen, als wären sie zu schwer zum Fliegen.
Sind wir bald da?
Der Himmel färbte sich rot und die Sonne sank in die Elbe, als wir endlich das klitzekleine Babydorf erreichten, von dem Leon seinen Kita-Kollegen beim Abschiedsfrühstück in der Käfergruppe erzählt hatte. Vorbei am blankgefegten Hof von Heinrich Lührs. Sein Vorgarten mit den sauber gestochenen Beeten, den gepflasterten Wegen und quadratischen Rasenflächen war so übersichtlich wie ein Exerzierplatz. Hinter dem Holzzaun standen in Reih und Lied seine Rosenstöcke, die er zum Schutz gegen den Frost mit Jutesäcken verhüllt hatte. Sie sahen aus wie Gefangene, die erschossen werden sollten. Veras Hof war kaum zu sehen hinter der hohen, ausgefransten Ligusterhecke.
Vera Eckhoff erkannte einen Flüchtling, wenn sie einen sah.
Dave Rodor, der mit ihr zusammensnürt Gesicht die paar Kartons und ihren hürten Transporterhall, der is euch mehr als nähe Erfahrung und ein Beten frische Luft für ihren Söhn. Dat wär klar.
Als sie durch die Diele ging, um ihrer Nichte die Tür zu öffnen, wusste Vera plötzlich wieder, wie sich das anfühlte.
Wofür kommt denn noch von Jopolacken?
In 5 Lagen Kleidung verpackt vor diesem Haus zu stehen, das keine Fremden mochte.
Wechjocht oder Wechlopen, Bollerwagen oder Lüttentransporter, das ist egal.
Irgendwie schafften wir eine linkische Umarmung. Aber Vera wusste wohl nicht, wie sie Leon begrüßen sollte.
Sag Vera mal, wie du heißt, Leon.
Jetzt hast du das doch schon gesagt, Anne.
Als Leon gegen 9 Uhr abends endlich eingeschlafen war, ging ich mit einer Flasche Rotwein zu Vera in die Küche.
Komm rein! Gläser sind da drüben!
Der Geruch war unglaublich. Ich konnte kaum atmen. Vera stand mit einer weißen Gummischürze am Spültisch und zerteilte irgendein großes Tier.
Bin hier gleich fertig.
Für einen Hasen war das Tier zu groß. Es musste ein Reh sein.
Der Korkenzieher ist da in der Schublade. Alles in Ordnung? Ach so, entschuldige. Wild riecht immer ein bisschen streng. Ich merke das gar nicht mehr. Ich mach mal das Fenster auf.
Sie schob die Fleischschüssel und den Eimer mit den Schlachtabfällen in die Speisekammer und spülte sich das Blut von den Händen.
Dann nahm sie mir den Wein aus der Hand, holte eine Flasche Obstbrand aus dem Schrank und goss einen großen Schuss davon in das Weinglas.
Auf Ex.
Auf den Ex.
Noch ein.
Sie blieben beim Obstschnaps. Vera kümmerte sich zwischendurch um den Ofen.
Carola.
Und Anne taute langsam auf.
Christoph liebt sie. Ich mit Leonie Treppen hoch. Komm rein. Der Kleine freut sich auch noch, dass Carola da ist. Jedenfalls sitzen sie da beide nackt am Küchentisch. Sie mit blutroten Fußnägeln, Zigarette in der Hand, Christoph bleich wie ein Geist. Und dann legt die mir im Flur auch noch die Hand auf den Arm. Als wenn die das darf. Als wenn wir Schwestern wären oder so. Sag mal, sollen wir noch den Wein aufmachen?
Die Standuhr in der Ecke schlug 2.
Ich kann auch im Sessel schlafen.
Nee.
Das ist kein Problem.
Nee, hier. Leg die hier, Mann, hin. Ist wohl besser, ich stell die noch ein Ammer hin.
Vera deckte Anne mit der unbezogenen Bettdecke zu, zog ihr die merkwürdigen Schuhe aus und legte ihre Füße auf den Schemel. Die rechte Socke war gestopft.
Tatsächlich ut as ha de Jugend hat mogt. Den zwarten Strump mit dem blauen Faden über den groten Tönen kreuz und quer zusammen wagelt.
Sie ließ die Tür zur alten Teilerwohnung angelehnt, kochte Kaffee, band sich die Gummischürze wieder um und machte weiter mit dem Reh.
Na, Henny, hast du gar nicht schön schier?
Veras Nachbar Heinrich Lührs hatte vor langer Zeit aufgehört, sich über Vera Eckhoff zu wundern. Es erstaunte ihn also nicht sonderlich, dass sie jetzt ihre Nichte mit Kind bei sich einquartierte. Eine Art Tagelöhner, so hatte Vera ihm das erklärt.
Kosten Logis frei, 400 Euro im Monat und frei vor den ihren Unbands.
Und dafür muckt sie mir ein Hus schier.
Schier? Schier wär just dat, wat ihr hofft nie nicht mehr wisst, wer sie dem dat Ida Eckhoff sich uphungen ha. Und ihr Schwiegerdochter ud Ostpreußen Karl und dat Kind ins Dich laden ha.
Schier? War das Wort, mit dem Vera ihn aufgezogen hatte, seit sie erwachsen waren.
Nein, nie. Er ist sogar ein schön Schier.
Hat er nie verstanden, was Durstbar sich an wen schall, wenn er sie in Welt obschick hält?
Der Teil der Welt, der noch obschick war, schien für Hinni jeden Tag zu schrumpfen.
Nee, Vater.
Georg, sein Jüngster, seine Wunde.
Ich auch nicht.
3 Söhns. Und kein, der den Hof haben will.
Georg hatte die Landwirtschaftslehre schon abgeschlossen und Elisabeth hatte es kommen sehen.
Der Ohl muckt mich fahrig.
Hey, hätt dat nicht so meint, Georg. Du kennst ihn doch, ich kann nicht anders.
Aber Vater und Sohn, das war kein Freundschaftsspiel. Es war ein Kampf. Der Alte stur, der Junge wütend. Angriff und Verteidigung, Runde um Runde. Zähes Ringen um neue Kirsch- und Apfelsorten. Weniger Spritzmittel, größere Kühlhäuser, teure Maschinen, mehr Saisonarbeiter. Heinrich hörte sich Sätze brüllen, die er von seinem Vater kannte. Manchmal zuckte er dann selbst zusammen.
Einmal, ein Goldwort, Heinrich. Ist das so schwor?
Hatte Elisabeth ihm zugerufen mit einer Stimme, die er gar nicht kannte, als Georg ihm die Baumschere vor die Füße geworfen hatte. Wortlos. Aber Heinrich hatte gesehen, dass er weinte.
Blut aus dem Kühe.
Vater,
Ich auch nicht.
Wenn Elisabeth nicht gestorben wäre ein paar Tage danach, dann hätte Heinrich die Sache mit Georg vielleicht noch wieder in Ordnung bringen können. Aber nach ihrem Tod sah er die Hand vor Augen nicht, trieb ohne Sicht in seinem schweren Nebel und seine Söhne fand er auch nicht mehr.
Hini, komm hoch! Klopf oben! Das Leben geht wieder!
Was macht ihr da?
Also wir machen Wurst. Dazu brauchen wir Fleisch und Speck. Das muss alles klein gemacht werden. Darum drehen wir das durch dieses Ding. Das heißt Fleischwolf. Das ist Heinrich. Der wohnt hier nebenan und der tut dir nichts.
Moin.
Bloß wenn du ihn ärgerst.
Den Muggel kenne Wurst.
Mensch, Hini, setz dich mal schön hier auf die Kommode. Nachher darfst du dann umrühren helfen, ja?
Barfuß in der Rehblutlache stehend, schaute Leon ihrem Treiben ernst zu.
Tüchtiger Jung.
Als Heinrich ging, klopfte er Leon auf die Schulter.
Tschüss, Hini. Anne wäre noch nicht so weit. So ein hoher Büdel mit Obstbrand, der wäre gruselig.
Vera wusste das und ließ sie schlafen.
Und nu? Noch ein Honigbrot?
Leon streckte ihr seine Pixie-Bücher entgegen.
Schoß?
Herrgott.
Hey, wer nicht Svora ist ein Rehkitz.
Leon zog unauffällig den Schnuller aus der Tasche und schob ihn in den Mund. Dann lehnte er sich zurück, sein Kopf lag an ihrer Schulter. Sie spürte seine weiche Haut an ihrer Wange und sein Haar.
Hey, fühl sich an als ein Küken.
Vor Veras Augen verschwammen kurz die Buchstaben.
Es regnete schon seit Tagen. Patsy und seine Freunde saßen am Fenster und schauten sich.
Es war immer noch besser als die Geschichten, die sie Karl vorlesen musste in seinem letzten Jahr, als sie ihn gar nicht mehr alleine lassen konnte.
Der Regen würde bald aufhören.
Er schrie da auch schon bei Tage.
In Pomol käm hin, wo sie in Goren anrennt. Dobby kenne das Schriegen doch.
Er hörte es, weil sie Karls Fenster in den Sommernächten offen ließen. Heinrich sah auch das Bettzeug auf der Leine, jeden Tag.
Krieg man nicht hin, Henny.
Aber er wusste, was bei Eckhoffs in den Nächten los war. Karl musste über 90 sein. Er sah schon lange wie ein Toter aus. Dann hatte Vera Karl begraben und allein auf der Bank unter der Linde gesessen.
8 Mond wäre das erst her.
Vera, kommen die Puschen jetzt!
Sie hatte ihn nicht gebeten, ihr jeden Morgen sein Tageblatt zu bringen, wenn er es durchgelesen hatte.
Na, Henny, muss mal kicken, ob ich mich abbummelt hab.
Nix zu danken.
Ob eh mal fing ich damit an. Klocktein morgens, Stunde in der Köck.
Dann war für ihn der halbe Tag schon rum.
Gibt's das nicht nur einen Test Kaffee wie die?
Und abends den jümmer Rommi.
Wenn sie nicht rüberging, kam er.
Bett klocktein. Denn müsse not Bett. Um 6:30 pingel sie ihn Wecker.
Vera.
Heinrich Lührs, das Uhrwerk, gab ihr den Takt in diesem ersten Winter ohne Karl. Sie spielten Rommi bis Januar.
Und dann kamen ihn Flüchtlinge.
Jetzt saß sie hier und hatte Marlenes Enkelkind auf ihrem Schoß. Und in Ida Eckhoffs guter Stube schlief Marlenes Tochter. Sie wusste nicht, wer im Moment das Sagen hatte in ihrem Leben. Es gab etwas an Anne, das Vera gleich erkannte.
Das wäre so ein Wischen, mit beide Hand. Einmal kott über die Augen, der nächste Backen. Wenn ihr Toluster, wenn sie utsnackt ha, und ihn er dann ankeigt, dann käme das Wischen. Das wohl sie wat utradieren. Ein Gedanken oder ein Utdruck auf ihr Gesicht.
Vera kannte dieses Wischen. Sie hatte es an diesem Küchentisch gesehen, vor vielen Jahren, bei Hildegard von Kampke. Mit den gleichen schmalen Händen.
Warum es bei euch so selten regnet? Da mussten sie alle lachen. Auch Jonathan.
Die Natur kam langsam wieder zu sich, wie ein Patient aus einem tiefen Koma. Die Felder sahen verheult aus, die Bäume tropften, zitterten, aber an ihren kahlen Zweigen schwollen schon die Knospen. Anne sah Heinrich Lührs in seinem Garten. Er stutzte irgendein wehrloses Gebüsch, das es wagte, in die falsche Richtung zu wachsen.
Moin, Herr Lührs!
Sie hatte sich von ihm die längste Kirschenleiter ausgeliehen, um an das kleine Fenster zu gelangen, das ganz oben in Veras Giebel schief in seinen Angeln hing. Sie konnte von hier oben die Elbe sehen. Die Wolken zogen ostwärts, als hätten sie Termine.
Der Letter kippt um und dann ist Holland in Not.
Tja, einfach nicht hingucken beim nächsten Mal.
Du küsst von mir kein Letter mehr, da wird man klar ist. Ich glaube, das hakt.
Wie wird man bloß so?
Da kenn ich ja, du.
Dieser Hang zu Platzverweisen, verboten.
Ob es die Landschaft war, die das mit ihnen machte, die Bäume, die Elbe. Ob es daran liegen konnte, dass die Väter ihrer Väter einen Fluss bezwungen hatten, ihn in die Schranken verwiesen, in Deiche gelegt, ihre Gräben und Kanäle in sein weiches Vorland getrieben. Dass sie das Land, auf dem sie lebten, nicht einfach vorgefunden hatten. Sie hatten es gemacht.
Vielleicht bekommt man es vererbt, wenn man hineingeboren wird in eine dieser Marschfamilien. Wenn man Teil eines Fachwerks ist, von Anfang an.
Anne fragte sich, wie lange man hierbleiben musste, um nicht mehr fremd zu sein.
Ein Leben ist wohl nicht genug.
Vera schien nie zu schlafen. Wenn Anne wach wurde um 3 Uhr früh oder um 4, hochschreckte aus einem Traum oder von Stürmen wachgerüttelt wurde, saß Vera immer noch auf ihrer Küchenbank. Anne sah Licht unter der Tür. Sie hörte Veras Radio, Streichquartette und Klavierkonzerte bis um 6 Uhr morgens. Klassik für Nachtschwärmer. Aber Vera schwärmte nicht durch ihre Nächte. Sie saß wie festgenagelt in der Küche und wartete, bis wieder eine Nacht vorüber war. Sie schien ihr Haus nicht zu besitzen. Es war wohl eher andersrum. Vera gehörte diesem Haus.
Detus ist mein und doch nicht mein. De nomi kund.
Vera sah Anne das Haus nach Schäden untersuchen, es abklopfen, ausmessen, den Verfall dokumentieren. Ihr Leben eine Mängelliste. Sie konnte es nur schwer ertragen.
In Veras Küche hingen noch Ida Eckhoffs alte Schränke. Sago, Graupen, Malzkaffee stand auf den Keramikschütten. Und Vera schnitt ihr Brot mit einer Handkurbel aus Gusseisen. Alles in ihrem Haus war alt und schwer. Sie schien kein Stuhl, kein Tischtuch, keinen Schrank gekauft zu haben. Sie hatte jedes Stück geerbt. Aber sie lebte mit den Dingen, als gehörten sie ihr nicht.
Anne wiss gar nichts von der Tus.
Du hast kein Ohren, was ein hier mal hören kann.
Wieso, wat denn? Es war nicht leicht, mit ihr über das Haus zu sprechen.
Das Haus in Ordnung bringen, das war die Abmachung. Aber sobald Anne ein Werkzeug nahm, stand Vera hinter ihr und wollte jeden Handschlag diskutieren.
Sind die Finsters denn wirklich in Dutt? Das kann ich noch mal flicken.
Verdreht, das hält noch wat.
Es dauerte, bis Anne merkte, dass es ihr nicht ums Geld ging.
Vera hatte Geld wie Heu.
Ich mach hier nichts kaputt, du kannst mir das ruhig zutrauen.
Aber auch darum ging es nicht.
Ist in letzter Woche ausgezogen. Da wird jetzt alles neu gemacht. Ich habe mir die Wohnung gestern mal angeguckt. Ein Zimmer mehr, größeres Bad.
Es war die zweite Übergabe nach einem Monat Trennung. Wir übten noch. Geteiltes Sorgerecht, natürlich. Kein Paar mehr, aber Eltern, die das Beste wollten. Ich war nur noch ein Gast in dieser Wohnung. Noch weniger als das. Ein Lieferant. Mehr nicht.
Wieso willst du denn umziehen?
Ich begriff es, als ich in die Küche kam. Ein Foto an der Pinnwand. Schwarz-weißes Gestöber. Man erkannte noch nicht viel, etwas Bohnenförmiges in einer Blase.
Tja, 10. Woche. Geht manchmal schnell. Du solltest es zuerst erfahren. Das war mir wichtig, Anne.
Kaffee?
Das war noch keine 10 Wochen her, dass ich sie überrascht hatte. Es hatte also schon viel früher angefangen.
Das ist schon irre irgendwie. Wir waren völlig aus dem Häuschen. Kannst du dir vorstellen.
Bald würde Leon ein Bruder sein. Und irgendwo, weit draußen in einem Bauernhaus, das fast zusammenfiel, noch eine Mutter mehr.
Ich wollte es zuerst auch nicht glauben, echt. Ich dachte, Carola veräppelt mich. Naja.
Wie angetackert an den Familienteppich. Gar nicht mehr nötig eigentlich. Zusammengerissene Elternteile bei Kindergeburtstagen, weggewirkte Wehmut auf Familienfesten.
Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wenn das mit der Wohnung klappt. Das wäre echt toll.
Klappkistenübergaben mit Carola.
Leon hätte dann auch ein größeres Zimmer.
Zivilisiert.
Auch wenn er nur zu Besuch. Naja, egal.
Zu wissen, dass sie mit den rot lackierten Nägeln neben Leon liegt. ihm abends vorliest, Lieder singt für ihn.
Jedenfalls.
Ihn küsst.
Kommt jetzt ganz schön Stress auf uns zu. Und, bei dir?
Ein Verbrechen, für das es keine Strafe gibt. Noch nicht einmal ein Wort.
Ach so, du musst schon los. Carola kommt gleich. Sie wollte sich mit dir endlich mal aussprechen. Ihr tut das auch alles wahnsinnig leid. Aber wir sind ja erwachsene Menschen.
Ich muss. Leider. Hey, bis übermorgen, mein Großer.
Tschüss.
Aha.
Sie zeigten Tischlermeister Carsten Drewe das Haus. Fast eine Stunde lang.
Mann, Mann, Mann.
Carsten klopfte das Fachwerk ab, sah sich die Schnitzereien an der Brauttür an, das mürbe Holz der großen Dielentür, die Fensterrahmen.
Mann, Mann, Mann.
Er stand sehr lange vor der Prunkpforte und dann vor der Fassade.
Mann, Mann, Mann. Was steht da, die Inschrift?
Das Haus ist mein und doch nicht mein. De normi kommt nen auch noch sehen.
Und was heißt das auf Deutsch?
Das Haus ist meins und doch nicht meins. Der nach mir kommt nen's auch noch seins.
Auf ihrs reimt sich da gar nichts, wa? Das waren ein paar Magger früher, echt.
Carsten ging durch die Räume wie ein Geburtstagskind. Überraschungen an jeder Ecke. Die Schränke, die Kommoden.
Die Deckentäfelung, Mann.
Massivholz satt. Meister Drewe ist im Himmel.
Sie setzten sich zum Planen in die Küche. Carsten saß in seiner Kordweste am Tisch und spitzte mit dem Taschenmesser seinen Tischlerbleistift an.
So, das Gerüst kommt wann?
Sie schafften es, mit Vera gerade auszuschnacken. Sie sprachen über Geld und Zeit und Denkmalschutz, über Maurer, Zimmerleute, Tischler, über Red und Stein und Holz. Sie machten Listen, rechneten.
Vera blieb sitzen, verzog nicht das Gesicht. Sie machte später sogar Brote und irgendwann holte sie den Birnenschnaps.
Anfang Mai kamen sie mit dem Gerüst. Sie warfen den ganzen Tag mit schweren Teilen und brüllten sich Kommandos zu. Dann verschwanden sie.
Und das Huston aßen Ohlmann an Krücken.
Anne fuhr nach Hamburg und kam zurück mit jungen Männern in Gesellenkluft. Sie trugen Ohrringe und schwarze Hüte. Sie rollten ihre Schlafsäcke in den Gesindekammern aus und als es wärmer wurde, hängten sie sich Hängematten in die Bäume. Sie kamen, wie es ihnen passte. Manche blieben nur 2 Tage, manche ein paar Wochen. Sie zogen weiter, es kamen andere. Anne stand mit ihnen auf dem Gerüst, schrieb ihre Stunden auf, bezahlte sie.
Vera konnte manchmal das Hämmern an den Mauern nicht ertragen.
Das Breken und das Gnaschen an der Ohlen, finster Raum.
Es war, als wäre es ihr Kopf, der da geschlagen wurde. Ihr Knochen, den man brach. Ihr Zahn, in dem man kratzte, tief und tiefer, bis zum Nerv. Sie schimpfte auf Leon, wenn er morgens mit seinen Honigbroten kleckerte, kaufte ihm kleine Plastiktiere zur Entschuldigung und schimpfte dann am nächsten Morgen weiter.
Man musste dann ein paar Tage lang die Hände von den Wänden nehmen, das Haus in Ruhe und die Gesellen ziehen lassen.
Sobald es eine Weile still war, begann Vera, ihr Haus abzuhorchen, als wäre es ein herzkranker Patient. Sie suchte seinen Puls. Sie musste hören, wie sein Atem klang.
Sie musste schlafen, aber sie konnte nicht.
Mit den Gesellen wäre das fehl zu laut und on eher wäre das zu still.
Am Anfang hatte Vera jeden Tag gewartet auf das Unglück, mit Blut gerechnet und mit abgetrennten Fingern, mit fallenden Männern, vom obersten Gerüstbrett abgestürzt, mit kleinen Kindern, die in Sägen rannten, mit ihren nackten Füßen in die großen Nägel. Immer mit dem Schlimmsten, seit dem Tag, als Anne das erste kleine Fenster aus der Wand gebrochen hatte.
So, hier, siehst du? Bei den Zagen gehe ich nochmal bei und dann mache ich die Leiste da gleich mit.
Jeden zweiten Freitag machte Carsten seine Runde, ging mit Vera um das Haus und durch die Zimmer.
Und immer fand er Dinge, die er nacharbeiten musste, weil kein Geselle so pedantisch war wie Meister Drewe.
Er war der Einzige, der kein Problem sah, wenn er Veras Haus anschaute. Er sah nur einen alten Helden, der sich berappeln musste.
Bisschen ramponiert, aber das wird.
Abends saßen sie in der Küche und versuchten Skat zu spielen. Aber mit Anne ging es nicht.
Scheißspiel.
Sie hatte kein Talent und keine Lust.
Ich sag's nicht gern, aber mein Hund spielt besser.
Ich setz mich lieber ans Klavier.
Ich hol Hinni.
Ohne 2, Spiel 3, verloren 6, mal Grang macht
144.
So, wer gibt?
Du.
Auch immer der fragt, ne?
Heinrich Lührs vergaß, um 10 ins Bett zu gehen. Sie spielten Skat bis 1 Uhr morgens. Manchmal holten Vera und Anne die Pferde von der Koppel und sie ritten an die Elbe. Sie trafen Heino Gerdes auf seinem Klapprad, der nie die Augen hob, wenn er sie sah. Er starrte vor sich auf die Straße, aber er legte zum Grüßen immer kurz den Finger an die Mütze. Sie sahen Hedwig Levens mit ihrem dünnen Hund, die beide immer gingen, als wenn sie sich vor Schlägen fürchteten, als liefen sie davon vor einer Strafe. Allmählich konnte Anne sich die Namen merken. Vera nannte sie ihr jedes Mal, auch die Namen aller Vögel, die sie sahen. Sie bestimmte die Tiere genauso wie die Menschen, erklärte Anne ihre Form und ihre Eigenschaften. Sie machte dabei keinen Unterschied.
Und los!
Sie kamen gut voran. Die Fassade war kaum wiederzuerkennen, mit neuen Fenstern und dem heilen Fachwerk. Vera hatte sich gewöhnt an die Gesellen mit den schwarzen Hüten, an ihre langen Haare, ihre Ringe in den Ohren und den Nasen und den Augenbrauen. Ein paar von ihnen hatten tätowierte Arme, wie Matrosen. Und so bewegten sie sich auch, immer mit der Ruhe. Wenn das Tempo zu sehr nachließ, brachte Anne sie auf Touren.
Zwei Köpfe Lütte. Man wohl die, wenn er durch so einen tätowierten Krumm ging.
Das Haus hielt still unter den Hammerschlägen.
Erst so ein Old Peer, das urrichte Höf hochbührt, wenn ihn das beslorgen will.
Und Vera kam zum ersten Mal seit vielen Jahren der Gedanke, dass dieses Haus vielleicht nicht mehr sein könnte als ein Haus.
Mit zwei.
Mit ein.
Mit ein. Spiel zwei, Schneider drei, mal Pik. 33. Mann, Mann, Mann.
Kein Gift.
Ich habe mir die Frucht.
Das nicht!
Anne konnte gerade noch die Hände wegziehen. Carsten und Heinrich saßen starr am Küchentisch.
Das nicht.
Annes Hände hingen in der Luft.
Sonst noch irgendwelche Stücke, die verboten sind? Dann sag es gleich.
Nee, bloß das ein.
Brustspanner ist ein Schädling.
Schlaf gut, mein Großer.
In der Woche ließ Anne die Tür zu seinem Zimmer offen und spielte, bis er eingeschlafen war. Und spielte weiter, wenn sie sah, dass Vera noch mit ihren blauen Händen in der Küche saß, in irgendeiner Reisezeitschrift blätterte.
Man musste manchmal lange spielen. In manchen Nächten half nur noch Satie.
Anne spielte, bis Vera sich in ihrem Stuhl nach hinten sinken ließ, die Lesebrille abnahm, die Hände in den Schoß legte und einschlief, so wie nur Vera Eckhoff schlafen konnte, im Sitzen, den Rücken immer gerade, nur die Augen fielen zu.
Vera, leg dich hin. Ich halte hier die Stellung.
Erst lachte Vera nur und schüttelte den Kopf, als hätte Anne einen Witz gemacht. Sie musste es am nächsten Tag noch einmal sagen. Und dann am übernächsten. Es musste Winter werden, bis Vera Eckhoff sich endlich traute, in ihr Bett zu gehen. Zwei Türen blieben angelehnt in ihrem Haus. Zwei Menschen schliefen. Eine alte Frau, ein kleiner Junge. Ein Mensch blieb wach und hütete die Träume. Das Haus stand still.
Altes Land. Hörspiel nach Motiven des gleichnamigen Romans von Dörte Hansen. Die Rollen und ihre Darsteller: Ida, Uta Stammer. Hildegard, Maike Harten. Vera, Birgit Bockmann. Anne, Birte Kretschmer. Heinrich, Peter Kämpfe. Bernd, Jan Schütte. Die junge Vera, Anna Hatzius-Saramona. Leon, Franz Ferdinand Möller-Titel. In weiteren Rollen Sandra Borgmann, Julia Holmes, R.G. Hopf, Oskar Ketelhut, Maike Meiners, Cornelia Schramm und Samuel Weiß. Als Erzähler Walter Kreie. Komposition Hans Schüttler. Akkordeon, Bratsche und Klavier Reinhard Lippert. Querflöte Edgar Herzog. Gitarre Sven Arne Schönemann. Technische Realisation Kai Poppe. Regieassistenz Ilka Bartels. Hörspielbearbeitung und Regie Wolfgang Sesko. Produktion Radio Bremen und Norddeutscher Rundfunk 2016. Redaktion Hans-Helge Ott.